herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo am Freitagabend zu Das. Wir sind natürlich wieder live aus Norddeutschland. Heute an diesem Freitag, beginnt eine neue Ära. Eine neue Köchin für Das schmeckt hat heute ihre Premiere. Natürlich wird das lecker. Wir erfahren aber auch ganz einfach mehr zu ihr als Mensch, als Köchin. Werden auch über ihre Krisen sprechen. Und natürlich werden wir auch über Rainer sprechen, ihrem Vorgänger. Sora Klipp ist heute Abend da. Liebe Sora, herzlichen Glückwunsch. Das ist unsere neue Das schmeckt Küche.
Ich freue mich sehr. Endlich ist die Katze aus dem Sack.
Ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Du wirst das ja jetzt, ich habe da nochmal nachgerechnet, du wirst das ja jetzt die nächsten 36 Jahre machen.
Davon ist auszugehen. Hoffe ich zumindest.
Du hattest vor 2 Tagen 34. Geburtstag.
Richtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und Rainer hat es bis 70 gemacht.
Ja.
Also
33 Jahre lang. Wahnsinn.
Ist doch Wahnsinn. Und du Hammer. Wirst es dann mit 36 Jahren sogar wahrscheinlich noch übertrumpfen.
Hinnerk, jetzt mal ganz ruhig. Ich muss erst mal die erste Sendung überleben und dann schauen wir mal weiter.
Ich freue mich schon, wenn wir zu deinem 70. hier sitzen. Wie alt werde ich dann sein? Ich weiß. Naja, muss ich noch mal nachrechnen später. Ne? Wie schön empfindest du das, auch jetzt in Rainers Fußstapfen zu treten?
Es ist eine unheimliche Ehre, einen Job anzutreten, den jemand 33 Jahre lang gemacht hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man das jetzt übernehmen darf, dass man das weitermachen darf. Ich meine, der NDR ist mein Heimatsender. Ich hatte hier in diesem Studio meinen allerersten Fernsehauftritt.
Und das bei meinem Nachmittag?
Bei ja. meinem Nachmittag, genau. Mhm. Und jetzt, einige Jahre später, sitze ich hier bei dir auf dem roten Sofa und bin Teil der Sendung Das, die erfolgreichste Sendung des NDRs. Also das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl.
Ich finde, das hast du eigentlich sehr rund gesagt. Da gibt es nichts weiter mehr zu erzählen. Wir kochen heute was sehr, sehr Leckeres. Mhm. Ich freue mich sehr. Es gibt Vorspeise, es gibt deinen ersten Film zu Das schmeckt und es gibt Nachspeise. Also Live-Kochen und Filmkochen.
Ich habe ordentlich was vorbereitet.
Das ganze Programm. Danke, dass du unser Gast bist heute Abend.
Sehr gerne.
So, hurra. Heute wird gekocht. Und zwar live im Studio und im Film. Das ganze Programm. So, ein Clip ist heute Abend da. Und jetzt gibt es erstmal kurz einen Vorgeschmack über das, was du schon alles im Fernsehen gemacht hast, was du gerade alles machst, von Nicola Milius und Antje Althoff.
Zora, schön, dass du da bist. Unser Sonnenschein.
Ja. Wo sie auftaucht, ist gute Laune garantiert. Ihr Lachen herzlich, ihr Enthusiasmus ansteckend.
Koch mal!
Das muss man ihr nicht zweimal sagen. Schnippeln, rühren, kneten. Schon immer ihr Ding.
Also ich koche immer ganz bunt und ganz fröhlich. Das spiegelt dann schon so ein bisschen mich auch wieder.
Am liebsten probiert sie was aus. So war es schon als Kind. So ging es weiter in der Ausbildung zur Köchin. Früh sucht sie den Wettbewerb.
Also es steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Viel Zeit, viele Tränen.
Sie kocht aus dem Bauch heraus, mal vegetarisch, mal exotisch, immer möglichst unkompliziert.
Schmeckt.
Und wie? Die Gäste in ihren 2 Hamburger Restaurants wissen das schon lange. Fernsehzuschauer auch. In zahlreichen Kochformaten, ab heute auch jeden Freitag bei Das, zeigt die 34-Jährige, dass sie auch Kamera kann. Meistens jedenfalls.
Scheiße.
Nicht schlimm. Am Ende wird immer was Leckeres draus. Zora Klipp.
So. Hat ordentlich was ausgegraben.
Ordentlich was ausgegraben und es verspricht insgesamt ja eine heitere Sendung zu werden. Da freue ich mich sehr drüber.
Wir hatten schon sehr viel Spaß.
So, sag mal, wir wollen dich ja kennenlernen. Also unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wollen dich natürlich kennenlernen, weil du jetzt ein regelmäßiges Gesicht hier am Freitag auch sein wirst und natürlich auch das Kochstudio beglücken wirst. Mhm. Ja, also was hat eigentlich ein Kinderherd mit deiner Kochleidenschaft zu tun?
Ich hatte früher eine Freundin und die hatte so einen kleinen Spielzeugherd. Der funktionierte wirklich. Der war wirklich nur so groß. Da gab es 4 ganz kleine Platten drauf. Ihre Eltern waren ein bisschen strenger, deswegen sind wir mit dem Herd immer zu meinen Eltern gegangen. Und dann konnten wir bei uns zu Hause in der Küche immer mit diesem kleinen Miniaturherd kochen und backen. Und meine Eltern haben alles in Miniatur besorgt. Ich habe immer noch dieses winzige Nudelholz, das ist irgendwie wirklich nur so 15 cm groß. Und damit haben wir dann so ganz mühselig da irgendwie Kuchenteig ausgerollt und hatten auch so einen kleinen Backofen. Da passte genau so eine große Springform rein und dann haben wir irgendwie einen Sandkuchen gemacht. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich immer weiter gekocht habe. Und dann, ich komme aus einer Gärtnerfamilie, ich habe schon immer eine große Leidenschaft und Berührungspunkte mit Lebensmitteln gehabt. Und ja, dann.
Ja, erzähl mal, deine Eltern, also ich meine deine Mutter, dein Vater, die haben ja früher selber erstmal gekocht, bevor du kochen durftest.
Die haben sehr viel gekocht, genau.
Wie habt ihr gekocht früher zu Hause?
Mein Papa ist eigentlich gelernter Gärtner, bevor er Heilpraktiker wurde. Und deswegen hatten wir zu Hause immer ganz viele Beete und einen riesengroßen Garten. Und wir hatten damals auch Ziegen im Garten.
Oma ist hier übrigens auch dabei, genau, möchte ich nochmal sagen.
Mama,
ne?
Und
Oma und Mama in dem
gebacken,
Fall.
Genau. Und meine Mama hat früher sogar selber Käse gemacht. Also aus den Schafen, die wir hatten, die wir dann so gemolken haben. Und wir haben Hühner, die schlachtet sie. Wir haben Kaninchen. Und wir haben halt wirklich immer so dieses Ganzheitliche bei uns zu Hause schon immer gehabt. Und ich stand immer mit in der Küche. Alles andere war mir irgendwie immer ein bisschen zu langweilig. Ich mag es, wenn es laut und chaotisch ist und irgendwo was passiert und Action ist. Und ich mich vor allem kreativ mit einbringen kann. Ich finde es sehr schön, wenn am Ende des Tages etwas entstanden ist. Und das hat man beim Kochen. Und irgendwie habe ich da meine Freude drin gefunden.
Und dann hast du eine Lehre angefangen in einem Hotel. In einer Küche, bei euch in der Nähe, gar nicht so weit weg. Warum war das für dich auch so eine Art Befreiung?
Ja, die Schule war, ich hatte eine sehr wilde schulische Laufbahn, weil ich in der siebten Klasse, also ich sag mal so, ich war sehr laut. Ich war immer so ein kleiner Klassenclown, ein Störenfried. Und ja, wie das dann halt so ist.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ne?
Kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht.
Ach, und dann siebte Klasse wollte es nicht so ganz klappen. Da bin ich einmal hängen geblieben. Und dann hat mich aber so der Ehrgeiz gepackt. Und ich bin schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch gewesen. Und dann habe ich mich richtig zusammengerissen, bin dann aufs Gymnasium gewechselt. Da waren sie dann mit dem Stoff aber zu weit. Dann bin ich wieder runter auf die Realschule. Dann habe ich irgendwann gedacht, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin raus. Und dann habe ich nach der zehnten Klasse meine Ausbildung angefangen.
So, und dann war aber auch in der Küche. Wenn ich das richtig verstanden habe, in der Küche, wo du gelernt hast, du mochtest diesen Ton auch gerne, dass es da ein bisschen anders war, dass du da auch selber ein bisschen lauter sein konntest, dass das ja auch sozusagen gefordert war.
Das war halt für mich der erste Ort, wo ich nicht aufgefallen bin. Sonst hieß es immer, ja, die Zora, die ist halt sehr laut, sehr unkonzentriert, die stört leider sehr oft und sie hatte wieder ihre Unterlagen nicht dabei, sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, natürlich hatte ich keinen Bock, da irgendwelche langweiligen Lektüren zu lesen, sondern ich wollte halt, wie gesagt, irgendwas schaffen, irgendwas machen. Mhm. Und in der Küche habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, hier falle ich nicht auf, hier bin ich kein Problemkind, hier ist es angebracht, laut zu sein. Natürlich, es ist ja auch ultra laut in der Küche. Du hast die Abzugshaube, die Spülmaschine, die Töpfe klappern, bla bla bla, die Bonmaschine, die ganze Zeit passiert irgendwas um dich herum. Und du kannst extrem viele Sachen gleichzeitig machen, was für mich halt voll gut ist, weil wenn du eh so ein ADHS-Charakter bist, der immer Sachen anfängt und Sachen liegen lässt, dann kannst du halt immer von einer Aufgabe zur nächsten gehen. Setzt hier das Spargelwasser auf, rührst den Teig an, machst den Abwasch, räumst da wieder auf, stellst den Kuchen in den Ofen und so rotiere ich halt den ganzen Tag in der Küche. Und habe da dann halt gemerkt, so, okay, das ist irgendwie meine Welt hier. Hier gehöre ich hin.
Dann hast du die Lehre zu Ende gemacht. Und wie kam dieses, diese Attitude, dieses Verhalten, wie kam das in der Sterneküche an? Du warst dann ja in einem Sternerestaurant.
Ja, ich war dann in einem Sternerestaurant und ich wollte sehr hoch hinaus. Wie gesagt, der Ehrgeiz hat mich gepackt und ich war eine gute Azubine. Ich habe gute Wettbewerbe gemacht, ich hatte gute Zeugnisse und habe dann gedacht, nee, okay, also die Sterneküche, da muss ich jetzt hin. Und habe dann da aber gemerkt, dass mir dieses Filigrane, dieses Lebensmittel in so vielen Arbeitsschritten so weit zu verändern, dass sie kaum noch mehr erkennbar sind auf dem Teller, dass mir das nicht so schmeckt. Ich kam mit dem restlichen Team nicht so klar, weil das wirklich schon, das war nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie.
Gib uns mal so einen Einblick, was ist das für eine Küche? Man hört ja immer wieder von lauten Ton, man hört, entschuldigt alle anderen Köche, möchte ich jetzt mal entschuldigen mich dabei, aber man hört dabei, da werden auch mal Drogen genommen,
inzwischen auch Gott sei Dank einiges getan in der Gastronomie, aber es gibt sie immer noch, diese Küchen, von denen du gerade sprichst. Und so war es auch damals. Das ist einfach, es wird einem nicht gedankt. Es ist scheißegal, was bei dir zu Hause passiert. Du bist einfach, du musst funktionieren und zwar von morgens um 7 bis nachts um 2. Es gibt keine Arbeitsverträge, es gab einen Handschlag. So, ja, du kannst morgen anfangen und dann hast du am Ende dein Geld bekommen und dann war der Arbeitsvertrag so. Und das war halt einfach, weiß ich nicht, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich war stumm, ich bin verstummt in dieser Küche. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Und ich habe mich selber nicht wiedererkannt, weil ich dachte, wo ist all dieser ganze Ehrgeiz, wo ist der Enthusiasmus, wo ist das alles hin? Und ich war halt wirklich nur diese kleine Azubine Gefühl her noch, die vom Land kam und die hat ja eh keine Ahnung. Und genauso wurde ich auch behandelt. Und das war ein richtig doofes Gefühl.
Nur hast du aufgehört. Da hast du gesagt, erstmal kochen ist jetzt nichts mehr für mich. Ich mache nicht mehr kochen. Da bist du einfach um die Welt gereist, um erstmal wieder zu dir selber zu kommen.
Richtig.
Ne? Hast du denn das Abitur auch noch nachgemacht?
Richtig.
Hast dann durch Zufall, mehr oder weniger, hast du dann bei Finn Kliman, hast du denn, man kannte sich so ein bisschen privat, hast da angefangen zu kochen, hast da Dinge gemacht und bist du da so langsam, hast du dich langsam wieder angenähert?
Ich habe mich reingezeckt sozusagen. Ja, ich muss sagen, dieses freie Kochen vor der Kamera im Klimansland, das hat mir schon so ein bisschen die Freude am Herd wieder zurückgebracht, weil...
Klimansland, muss ich mal eben sagen, ist ein Projekt auch von der ARD in unserem Jugendableger Funk. Also da war ein Klimansland ist ein Land, ein Dorf, wo Finn Kliman eben vieles selber gemacht hat. Und das wurde halt die ganze Zeit beobachtet mit der Kamera.
Genau. Und auf diesem Hof gab es ein Küchenstudio und das wurde von mir bespielt. Ich hatte eine eigene Sendung bei Funk und ich hatte natürlich ein super cooles, junges Team. Und irgendwie, es gab keine Grenzen, es gibt keine Grenzen auf diesem Hof. Und das war für mich irgendwie total schön, weil jede Idee wurde erstmal gehört, so. Es war Winter, es hat geschneit, wir wollten Grünkohl ernten. Was habe ich gemacht? Ich habe mir lange Gummistiefel angezogen und irgendwie anderthalb Paar Skier unten drunter geklemmt und bin dann mit Gummistiefeln und so anderthalb abgebrochenen Skiern zum Grünkohlfeld gefahren und habe da den Grünkohl geerntet. Und das haben wir gefilmt und das war irgendwie witzig und das ist irgendwie mein Humor und ich fand das cool. Und dann habe ich aus dem Grünkohl dann aber irgendwie das leckerste Essen gekocht und das war irgendwie witzig. Und wie gesagt, man konnte da alles machen und da habe ich dann so nach und nach erstens gemerkt, dass es mir mega Spaß macht, vor der Kamera zu stehen und dass es irgendwie für mich funktioniert. Und zweitens, dass ich irgendwie in so einem Rahmen auch Lust habe, wieder zu kochen.
Rainer Sass, hast du den eigentlich so familienmäßig, Zeven, ne? Zeven ist ja, da bist du groß geworden, in Norddeutschland. Hast du den auch verfolgt, irgendwie im Fernsehen, dass du den immer mal gesehen hast und so?
Also wir haben das natürlich abends auch immer mal wieder geguckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, guck mal, da ist wieder der Rainer Sass, der macht immer so coole Rezepte, sondern man hat das dann so mitgeguckt und es war so Teil.
Es war halt der Koch, so der, so, der immer so, da war.
Genau, ne? Das ist so, Rainer Sass verbinde ich irgendwie mit NDR und das ist sein Zuhause gewesen und der gehörte einfach zu dieser Sendung dazu.
Heimat. Reinhard vermittelt auch so ein bisschen so Richtig. Heimatgefühl. Und wir sagen an dieser Stelle, ciao, arrivederci. Rainer, du Mutter aller Kochshows. Es waren tolle Jahre mit dir. Und genau in diese deine Jahre, schauen wir jetzt noch mal rein. Antje Althoff.
Servus, grüß Gott und hallo, meine Damen und Herren.
Servus, grüß Gott und hallo.
Servus, grüß Gott und hallo, meine Damen und Herren.
Er ist ein wahrlich ausgekochtes Bürschchen.
Und wir kriegen Sie heute Katerhappen.
Butter in Olivenöl in Essig geschmort.
So viele Worte, so viele Gesten in kürzester Zeit, das kann nur einer.
Die Mutter aller Kochshows.
Der ist die Ursuppe von das, der ist von Anfang an dabei.
Rainer ist ein Typ und das liebe ich an ihm.
Und mein griechischer Freund Yorgos hat mir gezeigt, wie man Sirtaki richtig tanzt.
Immer voller Ideen.
Lass mich raus in die Küche!
Immer unter Strom. So wandelbar wie selbstbewusst.
Der Fernsehkoch ist Deutschlands Liebling, gut, ne?
Unser Liebling war er 33 Jahre lang, hatte sich peu à peu in die Herzen der Zuschauer und Moderatoren gekocht. Besonders gern stand er mit Bettina hinterm Herd im Feiertagskochstudio.
Er will immer nur geküsst werden, der Mann. Oh.
Hausmannskost oder feinste Küche, jedes Rezept komponierte er bei sich zu Hause in der Nähe von Stade. Freitags dann das leckere Ergebnis in Das schmeckt.
Sind wir nicht alle ein bisschen das?
Los ging seine Medienkarriere aber schon 1985 im Radio.
Wir haben einen alten Kassettenrekorder. Und das ist tatsächlich, das ist die Aufnahme.
Das ist das Original.
Ich mache also eine Preiselbeersahne.
Ja, das ist klar.
Und das können Sie sich vorstellen, zu den süßen Kartoffeln, die Sie im Hintergrund so ein bisschen brodeln hören.
4 Jahre später dann auch im Fernsehen. Schon damals mit markanter Stimme und großer Klappe.
Ich habe nicht nur den Durchblick, ich habe zum Durchblick auch die Frühlingszwiebeln.
Oh, super Suppe von Sass.
Und nochmal probieren. Wow.
Es gab zu der Zeit kein Kochen im NDR. Es gab keinen typischen Fernsehkoch.
Ein typischer Fernsehkoch sollte er allerdings nie werden. Ein wenig zu laut, zu temperamentvoll, zu schräg.
Als ich das erste Mal diese Kochrubrik gesehen habe, da dachte ich, was ist das? Weil Rainer verkleidete sich ja damals immer.
Ciao, ciao, Signora, Signorita.
Also Lachs muss schwimmen, bei mir immer im Tässchen Bier rein.
Ich esse auch so gärende Bohnen und Speck, aber ich bin schon so alt, ich komme ja nicht mehr auf den Baum rauf. Seitdem baller ich mir die Birnen einfach so vom Baum runter.
Das Publikum liebte den verrückten Selfmade-Koch. Entweder es bat ihn zu sich nach Hause oder er machte sich selbst auf den Weg.
Ich bin in York, meine Damen und Herren. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Suche nach dem besten Kochtalent des Nordens, meine Damen und Herren, bin ich in Schleswig-Holstein.
Das bat in der Menge genau sein Ding. Je mehr Menschen, desto besser.
Die Leute haben mir die Eier aus den Händen gerissen.
Doch nach mehr als 30 Jahren und 2000 Rezepten hat auch ein Energiebündel wie Rainer Sass mal ausgekocht.
Kochfinale, meine Damen und Herren. Für mich das große Finale. Das ist meine letzte Sendung für das.
Zum Abschied gab's Gnocchi mit Garnelen und wir sagen von Herzen:
Dankeschön, Darling. Dankeschön.
Kommt jemand rein, ihr kleinen Bengels, die anderen beiden sollen mal dazukommen. Und sagt mal zusammen tschüss. Tschüss, tschüss, Alter, tschüss.
Dankeschön.
Das schmeckt.
Rainer, ne? Auf jeden Fall. Weißt du, was ich so schön finde?
Na?
Dass Rainer dich sehr mag und dass Rainer das richtig gut findet, dass du seine Nachfolger antritt.
Das freut und ehrt mich sehr.
Ja, wir haben gesprochen, also es ist alles d'accord. So, und was gibt es heute? Es gibt, gleich gibt es ja lila Gnocchi.
Gleich gibt es lila Gnocchi, genau.
Und zwar filmisch,
ja.
Aber vorher machen wir die Vorspeise.
Genau.
Erklär, was machen wir in der Vorspeise?
Wir machen einen frühlingshaften Spargelsalat und dafür habe ich hier schon einmal grünen Spargel einfach runtergeschält. Der bleibt roh.
Ja.
Genau. Spargel kann man nämlich sehr toll roh essen und den habe ich jetzt schon leicht gesalzen. Dann fängt das Salz nämlich an, den Spargel schon mal so leicht zu zersetzen und er fällt so ein bisschen zusammen.
Gut.
Und dazu gibt es ein paar hier so Brezelbites, die habe ich im Ofen geröstet.
Weil heute ist der internationale Tag der Brezel.
Du sagst es. Und dazu machen wir ein pochiertes Ei, beziehungsweise du machst das pochierte Ei.
Ich mache das pochierte Ei?
Dachte ich, oder?
Ich kann Rührei, ich kann gekochtes Ei.
Und ab heute auch pochiertes Ei.
Ab heute pochiertes Ei.
Ich bin da sehr zuversichtlich.
Ich bin ja leider immer so jemand, der gar nichts in der Küche kann, aber ich lasse mir gerne was zeigen.
Ja, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen und auch hier schon viel gehört.
Sag mal, während du das schon machst, was bedeutet das, du hast es glaube ich eben schon angedeutet, was bedeutet es, wenn es heißt, du kochst gerne ohne viel Shishi?
Also das hier zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur der Spargel runtergeschält, gehobelte Radieschen dazu. Wir machen das ganz rough an, das kommt auf den Teller, pochiert das Ei dazu, fertig.
Und also nicht noch so eine Blüte da drauf und solche Geschichten?
Manchmal schon, bei mir im Laden auf jeden Fall, aber ich finde, ich möchte ja auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das zu Hause nachkochen. Und deswegen sind die Rezepte, die ich mache, sehr nahbar.
Okay, ja, sehr schön.
So würde ich das
machen. Ja, sehr gut.
So. Jetzt machen wir diesen Spargelsalat ein bisschen an. Kleiner Klack Senf dazu, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Essig, gehobelte Radieschen, weil it's springtime. Also
ja,
wir wollen den Frühling natürlich auf dem Teller sehen. Das Ganze wird jetzt einfach vermengt. Mhm. Und du kannst jetzt schon mal ein Ei in diese separate Schale hauen.
Mit Eigelb und Eiweiß.
Mit
ne?
allem drum und dran und am besten so, dass auch alles heile bleibt.
Wie das heile bleibt?
Ja, genau.
Ach so, das ist jetzt eins nur, ne?
Eins reicht. Damit fangen wir erstmal an. Und Eier pochieren ist ja so eine heikle Geschichte.
Mhm.
Wir haben jetzt hier Wasser und das zum Beispiel, das kocht jetzt, das darf es nicht. Das heißt, wir stellen das jetzt runter.
Okay, es darf nicht kochen,
es
merken wir uns.
Es darf nicht kochen, aber es muss einmal gekocht haben. Dann stellt man es runter, zieht es so ein bisschen beiseite. Das kocht mir noch zu doll. Wir nehmen es einfach ganz weg. Essig, kommt den Schluck Essig ins Wasser. Das hilft dabei,
dass ein größerer Schluck.
Das Ei, ja, das habe ich jetzt gemacht, damit hier jetzt auch heute ja nichts schief geht. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Strudel und du gibst das Ei jetzt ganz langsam in die Mitte.
Das reicht schon als Strudel?
Ja. Jawohl.
So, Freunde, jetzt guckt euch das mal an, was der Braungarten hier vor Eier kann.
Aber sowas von.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist der absolute Hammer, oder?
Kann ich noch eins?
Du kannst noch eins reinmachen, ja klar.
Dann müssen wir mehr rühren, ne? Das ist doof.
Nö, das kriegen wir hin.
Meinst du, es reicht so mit Rühren?
Ja, wenn du es ein bisschen langsamer reinfließen lässt, dann geht das.
Okay. So, weil jetzt bin ich so gerade in Übung. Weißt
jetzt bist du gerade drin, ne?
Mhm.
Jetzt weiß ich auch, was es am Wochenende bei dir zum Frühstück gibt.
Oh,
Das werde ich mal zaubern. Da wird meine Freundin aber Augen machen.
Ja, ja.
Ich sage, seit wann kannst du denn das? Du. Wen hast du denn kennengelernt?
Und dann sagst du, weißt du was? Jeden Freitagabend schaltest du jetzt einfach ein. Freitag, 19 Uhr,
18:45
Uhr. Das schmeckt. Zora Clip, ganz klar. Da gibt's alles.
So, das pochierte Ei, das köchelt jetzt, das bleibt einfach so vor sich hin, oder?
Das lassen, das ziehen wir jetzt hier wieder so ganz bisschen auf die Platte rüber. Mhm. Und jetzt brauchen pochiertes Ei ungefähr 3 bis 4 Minuten, weil das Beste an einem pochierten Ei ist ja, dass das Eigelb dann so reinläuft und diesen Salat so richtig schön cremig macht, weißt du? Das wollen wir ja erreichen.
Wie stehst du zu Fleisch?
Ich mag Fleisch, ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich arbeite nicht so viel mit Fleisch. Meine Restaurants sind ja auch überwiegend vegetarisch. Ich finde einfach, dass das heutzutage sich anders ausbalancieren muss. Früher war das immer...
Fleisch war Hauptgang?
Fleisch war Hauptgang und dann hatte man noch so Kartoffeln, Blumenkohl, irgendwie ein bisschen verkocht. Hauptsache man wird satt, aber das Fleisch stand so im Vordergrund.
Ja, ja.
Und ich finde, dass das heutzutage sich einfach so ein bisschen ändern sollte, dass das Gemüse im Vordergrund steht und das Fleisch so ein bisschen mehr die Beilage wird. Und Gemüse hat für mich eine unglaubliche Vielfalt. Ein Steak ist ein Steak, das brätst du an und fertig. Aber eine Aubergine ist niemals nur eine Aubergine. Mit einer Aubergine kannst du so viele verschiedene Rezepte machen. Und diese Kreativität finde ich unheimlich spannend.
Okay, ja, ja, ich finde das schön. Also Fleisch spielt eine Rolle, aber es muss ja nicht immer die herausragende Rolle spielen. Also insofern ist es toll, das kennenzulernen. Finde ich super.
Genau, so. Und jetzt haben wir das Ei hier drin. Das sieht schon sehr gut aus. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal hier...
Wenn ich helfen kann, sagst du Bescheid.
2 Tellerchen, ja. Ich würde sagen, ich probiere jetzt hier mal kurz so ein bisschen was von dem Salat.
Ja, da bin ich gerne dabei.
Mhm.
Mhm. Ich liebe grünen Spargel.
Mhm. Ich auch. Da könnt ihr noch ein bisschen Salz. Ein
bisschen Dampf drauf.
Da kommt noch ein bisschen Dampf drauf, ja.
Müssen wir das Wasser abgießen? Nee, das holen wir mit der Schöpfkelle raus, ne?
Das holen wir mit der Schöpfkelle gleich raus, genau. Und jetzt richte ich einfach schon mal ein bisschen was hier auf den Tellerchen an. Und dann kommen da ja auch gleich noch unsere Pretzel Bites drauf. Das ist für eine Vorspeise ein bisschen viel.
Das sieht doch hervorragend aus.
Und ganz einfach gemacht.
Ich sag mal jetzt mal ganz ernsthaft, das ist ja ruckizucki gemacht. Grünen Spargel, das Schälen haben wir nicht gezeigt, aber
so, und Pretzel? Diese Brezel Bites, die habe ich klein geschnitten, die Brezeln. Und dann habe ich Butter geschmolzen und dann so ein paar Gewürze dazu gemacht. Senf und Honig spielen eine Rolle, die machen das so richtig
machen das
schön
süß ein bisschen
schmackhaft.
Auch.
Genau. Mhm. Dieses süße, scharfe, ein bisschen geriebene Zwiebel tatsächlich. Kurkuma, Paprika, das lässt man einkochen und dann wendet man die da drin, die Brezel, und dann backt man die einfach im Ofen aus.
Okay.
Die Rezepte gibt es natürlich auch noch online.
Also im Ofen, wollte ich gerade sagen. Die Rezepte, wie gesagt, natürlich wie immer, wie Sie es von uns kennen, auch online unter
nr.de/das. Und das ist jetzt noch so ein bisschen Crunch für uns.
So, und jetzt hole ich es mal raus, ja?
Jetzt holst du das Ei.
Ich bin ja schon ganz aufgeregt.
Nimm mal das andere zuerst. Das war zuerst drin. Dann geben wir dem anderen noch mal eine Restminute. So, jetzt Kelle kurz einmal abtropfen, dass wir jetzt nicht das Pochierwasser drauf haben. Hör mal, das ist das perfekte pochierte Ei, Henak.
So.
Jetzt.
Oh, Entschuldigung.
Vorsichtig.
Ja, warte ich.
Ein zartes Gemüt.
Sieht ein bisschen aus wie Mozzarella.
Ja, das stimmt. Verwechslungsgefahr ist da.
So, das jetzt noch drauf.
Noch mal. Tada.
Da hier ist auch mehr Kohle. Gucken Sie sich das an. Und was fehlt jetzt noch?
Eine Prise Salz und Pfeffer und
Nee, weißt du, was jetzt noch fehlt? Das Hauptgericht. Mhm. Das Hauptgericht fehlt jetzt noch. Und das Hauptgericht bekommen Sie natürlich. Hier ist er. Dein erster Film in unserer Das-Rubrik Das schmeckt mit Zora Clip.
Moin und hallo oder viel besser noch Ciao Ragazzi, denn wir reisen heute nach Italien, einer der beliebtesten Küchen, weil sie einfach so vielfältig bunt und einfach ist. Und deswegen habe ich mir heute einen Klassiker rausgesucht. Wir machen Gnocchi mit einem kleinen Parmesanschäumchen. Keine Sorge, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Wir machen aber nicht irgendeinen Gnocchi, nein, wir machen Gnocchi aus lilanen Kartoffeln. Die habe ich nämlich heute auf dem Markt gefunden und deswegen würde ich sagen, los geht's. So, ich war schon fleißig. Ich habe mir die Kartoffeln vorher schon gekocht. Die habe ich einfach mit Schale in kaltes Wasser gegeben und dann gar gekocht. Anschließend habe ich sie etwas auskühlen lassen und dann gepellt, damit ich sie jetzt hier durch meine Kartoffelpresse pressen kann, damit sie schön fein werden. Jetzt geben wir uns hier ein bisschen Mehl hin, dann ein Eichen. Und jetzt, ganz wichtig, Muskat. Oh, shit. Salz. Pfeffer. Ja, und jetzt geht's los. Bäh. Bevor wir jetzt gleich richtig anfangen, die Gnocchi zu rollen, setzen wir erstmal noch unsere Soße an. Ich habe hier ein bisschen Butter jetzt im Topf. So, da gehen jetzt meine Schalotten rein. Ich habe jetzt hier einen trockenen Weißwein, den ich noch offen im Regal hatte. Das lösche ich damit jetzt ab. Ich gebe auch noch ein bisschen Brühe dazu. Das ist jetzt eine ganz einfache Gemüsebrühe, was man da hat. Ein Lorbeerblättchen kommt auch noch mit dazu. So, und jetzt reduziere. So, ich habe mir jetzt die Arbeitsfläche hier ordentlich bemehlt. Und jetzt rollen wir uns den Teig aus. Schneidet hier einfach so ein Muster rein. Was man jetzt noch machen kann, ist, man nimmt sich eine Gabel und rollt den einmal so über den Gabelrücken rüber, dass man noch so ein kleines Muster bekommt. Hat natürlich auch was Meditatives, ne? So, das hier ist jetzt so richtig schön runtergekocht. Es riecht fantastisch. Das gieße ich jetzt mit ein bisschen Sahne noch auf. Jetzt verteilt sich das alles schon mal so richtig schön in der Sahne, der ganze Geschmack. Schütten wir das einmal um. Und jetzt kommt da noch Parmesanrinde rein. Keiner weiß, was er damit anfangen soll. Ich sag es euch, schmeißt sie einfach hier mit in die Soße rein. Und nachher, wenn wir das Ganze dann aufgeschäumt haben, dann hat man so eine ganz luftig leichte Soße, die aber richtig schön kräftig nach Parmesan schmeckt. Die Gnocchi wandern jetzt ins Wasser. So lange, bis sie oben schwimmen, denn dann sind sie fertig. Hier hole ich jetzt mal die Rinde raus. Die ist schön ausgekocht. Jetzt kommt der hier ins Spiel. Ich brauche mal eben kalte Butter. Das ist eine sogenannte Beurre Blanc, die wir hier gerade herstellen. Scheiße. Alles eingesaut hier. Mein Gott. Hoher Topf. Das sieht doch wunderbar aus. So, die Gnocchi schwimmen jetzt oben. Ich nehme mir jetzt hier noch mal ein kleines Stückchen Butter. Das lasse ich hier in der Pfanne einfach schmelzen. Zupfe mir jetzt hier ein bisschen Salbei ab. Das passt nämlich wunderbar zu dem Gericht. Die geben jetzt schon mal so richtig schön ihr Aroma in die Butter ab. Und jetzt schöpfe ich mir hier einfach die Gnocchi runter. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch mal die Soße aufschäumen und auch einen Teller. Und dann kann ich anrichten. Das haben wir heute gelernt. Parmesanrinde braucht man nicht wegschmeißen. Man kann es super zum Ansetzen von Suppen, Soßen, Fonds oder zum Beispiel einem Risotto verwenden. Und zum Pürieren verwendet man immer ein hohes Gefäß. Ich gebe zu, dieses Rezept ist ein bisschen aufwendiger und zeitintensiver, aber ich finde, es macht richtig was her und für dieses gewisse Urlaubsgefühl lohnt es sich, das mal nachzumachen. Das schmeckt?
Ja, oder? Dein erster Filmbeitrag für unsere Rubrik, das schmeckt.
Ja.
Ab sofort immer freitags hier bei uns. Hat dir gut gefallen?
Hat mir gut gefallen, ja.
Ja, schön.
Ja, ich finde das ja schön, weil in der Küche zu Hause passiert sowas ständig. Uns passiert das in der Küche ständig.
Ja, klar.
Auch in den Profiküchen passiert das.
Logisch.
Man dreht sich um, es fällt was runter, jemand steht im Weg und irgendwie man stolpert und so. Und es gehört dazu. Und deswegen habe ich es gerne drinnen gelassen.
Wo habt ihr eigentlich diese, also du meinst die kleinen Missgeschicke da?
Ja, ja, genau.
Wo habt ihr eigentlich diese Küche gefunden? Also das, was ist das für eine Küche? Ist nicht dein Zuhause, ne?
Nee, es ist nicht.
Und auch nicht
mein
in einem deiner Restaurants?
Ne? Nee. In den Restaurants ist immer zu wuselig und bei mir zu Hause ist es zu klein. Und wir haben uns ein ganz, ganz süßes Studio in Ottensen ausgesucht und da wird das produziert und gedreht.
Ja, schön.
Ja.
Und jetzt gibt es noch den Nachtisch dazu.
Jetzt gibt's
also
noch
Vorspeise
den
zu den rosa Gnocchi, zu den lila Gnocchi hatten wir.
Genau.
Mit dem Spargelsalat.
Und jetzt gibt es noch was ganz Leichtes.
Ganz was Leichtes.
Ich habe hier einen Schokokuchen gemacht.
Man kann im Grunde sagen, frech auf die Hüften skaliert.
Frech auf die Hüften. Schokolade passt richtig gut. Mit Salz. Man braucht immer eine kleine Prise Salz. Und deswegen habe ich mir überlegt, es ist der Tag der Brezel, wir machen einen Schokokuchen mit Salzbrezeln. Das heißt, die sind hier schon so ein bisschen mit eingebacken.
Ja, ich erkenne sie.
Und das kommt jetzt hier auf den Teller.
Sehr.
Und jetzt habe ich eine ganz, ganz leichte Frischkäsecreme gemacht. Frischkäse, Erdnussbutter, Sahne, Puderzucker, Sahne steif. Lecker.
Also, dass das lecker ist, wer wagt das zu bezweifeln? Wie gesagt, Rezept ist natürlich online bei uns. Bei uns im Internet ndr.de/das können Sie das alles.
Und jetzt machen wir.
Darf ich einmal mit dem Löffel rein?
Ja,
aber. Weil ich esse ja keine Süßigkeiten mehr, aber. Darf ich das mal so? Ist richtig? Oder hast du das anders vorgestellt?
Das habe ich mir anders vorgestellt.
Ach so, dann mach du.
Ach so, ich dachte, du wolltest probieren und dachte gerade schon, hinhaken.
Das habe ich mir anders vorgestellt.
Pass auf, man macht sich den Löffel ein bisschen heiß.
Okay.
Da das jetzt hier Essig drin ist, wische ich den einmal ab. Und dann machen wir uns eine kleine Nocke. Dafür geht man da so rein, weißt du, und dann hat man so ein
Sag mal.
Und das sind diese kleinen Kniffe. Und
ich versuch's noch mal und du verrätst uns, was es noch dazu gibt. Da gibt's ja noch eine Soße.
Genau,
dazu.
Ich habe hier noch eine Karamellsoße gemacht. Die kommt da jetzt noch auf den Kuchen drauf. Wenn sie denn möchte.
So.
Jawohl. Hallo?
Also da ist ja alles
das
dabei.
Das hast du doch nicht zum ersten Mal gemacht.
Doch.
Und jetzt noch ein paar zerbröselte Brezeln.
Na, die sind gut. Ja, weißt du, was das Schöne ist? Da ist kein Zucker dran.
Die kannst du essen?
Die kann ich essen.
Ah ja.
Da kann ich auch ein bisschen was schaffen.
Dann esse ich einfach diese beiden.
Ja, oder? Ja, logisch. Es gibt ja noch eine andere Sendung übrigens im NDR-Fernsehen, die du moderierst, gemeinsam mit Theresa Knipschild.
Richtig.
Und das Interessante ist, dass die Theresa, die jetzt noch was sagen möchte.
Ach so?
Mhm.
Liebe Zora, ich glaube, es gibt keine bessere Nachfolge für diesen Job als dich. Ich durfte ja schon ein paar Rezepte von ihm probieren und was soll ich sagen, alles super einfach, super lecker, super gut nachzumachen und deine Tipps sind dann immer so die Kirsche auf der Sahnehaube und ich bin mir sicher, dass du gar nicht nur durch die Rezepte überzeugst, sondern auch durch deine Art, durch deine Fröhlichkeit und durch die Stärke, die du auch durch die Kamera ausstrahlst. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich bin richtig froh, dich durch Schmeckt immer kennengelernt zu haben. Und bin auch richtig froh, dass wir Freundinnen geworden sind. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Aber wenn du das so machst, wie du immer bist, dann kann das einfach nur gut werden. Also bleib genau so, wie du bist. Bis bald.
Oh. Da hast du wieder einen.
Man hat so das Gefühl, heute ist Sora-Clip-Festtag. Ja. Hat man so ein bisschen das Gefühl. Ne? Aber das ist ja auch gut so.
Ich freue mich.
Ist ja auch eine tolle Sendung. Ja. Theresa ist ja witzigerweise fürs Süße eher zuständig. Mhm. Sie kommt ja auch vom Süßen.
Genau.
Sie ist so Nachtisch-Expertin. Also das wäre mit dem Schokokuchen, das wäre sowas von ihr. Ne?
Richtig, genau. Aber ich als Kaffeebesitzerin backe ja auch leidenschaftlich gerne. Ja, ja. Und das heißt, ich freue mich immer, wenn ich auch noch was von Theresa lernen kann und sie wieder mit Knallerrezepten um die Ecke kommt.
Weidenkantine ist übrigens dein erstes Restaurant, was du aufgemacht hast, gerade auch zu Corona-Zeiten.
Richtig.
Ne? Und mittags, also deswegen auch Kantine, um da mittags auch Essen rausgeben zu können. Und es war trotz Corona ein großer Erfolg. Und dann ist noch das Blattgold entstanden, ein rein vegetarisches Restaurant. Ja.
Genau, das ist ein richtiges Restaurant.
Ja, schön. Sonntags übrigens. Jetzt komme ich durcheinander. 16.30 Uhr, immer sonntags im NDR. Schmeckt immer. So.
Richtig.
Sie sehen, es ist lecker, oder?
Es schmeckt auf jeden Fall.
Was ich wollte nur sagen, und toll gemacht jetzt auch vom Fernsehen, live gemacht. Gucken wir doch mal rüber nach Griechenland. Nicht? Griechenland, was gibt es denn da eigentlich so kulinarisch zu entdecken? Sugar Kasilav.
Die griechische Küche. Ein Albtraum für Vegetarier. Ein Horror für Kalorienzähler. Runtergespült mit großen Mengen von hartem Alkohol.
Uso, viel Uso. Da haben wir alle eine Quelle irgendwo hinter Maus, aus der wir schöpfen. Und eben wirklich Klischee ist Gyros, Biftiki, Souvlaki. Das hat die griechische Küche.
Und ja. Auch das wird im griechischen Restaurant Leandros in Hamburg serviert, aber eben nicht nur. Die griechische Küche kann das hier, aber auch noch viel mehr.
Viele schöne frische Gemüse mit verschiedenen Gewürz. Aber gibt es viele andere schöne Sachen, also mach mir auch Fisch. Also vom Baby-Kalamaris, vom frischen Lachs, vom frischen Dorade.
Alles, was aus dem Meer kommt, natürlich. Denn Griechenland hat viel Küste. Restaurantinhaber Nikolaos Kosmides macht Baby-Kalamaris wie in Griechenland.
Also früher hat er unsere Mutter gemacht, zu Hause. Ich mache natürlich ein bisschen Wein und das bleibt saftig immer. Sehr gesund. Das Beste ist das Olivenöl. Olivenöl und Kräuter. Das ist sehr, sehr gesund. Warum die Griechen lieben?
100 Jahre. Ne?
Meeresfrüchte, Tomaten und Olivenöl. Gut für Seele und Körper.
Das ist ein Baby Calamari.
Auch zu dieser Art griechischen Küche möchte Ulrike Städter ihre Gäste verführen und das Klischee von Fleisch mit Pommes langsam unterwandern.
Ende der 60er kamen die Gastarbeiter. Auch Deutschland war ja noch im Aufbau begriffen. Fleisch, Luxus. Ne, ich denke, das verbindet man damit. Man lässt es sich gut gehen. Das bedeutet Fleisch und viel Fleisch. Man kann es sich leisten.
Und so merkten die ankommenden Griechen, dass vor allem Deftiges aus der Heimat gut ankam.
Die griechische Küche ist für Mitteleuropäer etwas fremdartig. Aber wer das Land Homers kennt, als Landeskind oder Tourist, schätzt natürlich Hammelfleisch, Paprikaschoten oder Schafskäse über alles. Und alle essen von einem Teller, genauso wie zu Hause im griechischen Heimatdorf. Dazu steht auf dem Tisch der Rotwein aus Korfu, der bittere Weißwein von den Zykladen oder aber ein süßer Samos.
Ich habe auch in Griechenland gelebt, viele Jahre. Wenn man dort lebt, kann man das richtig, ja, es ist frisch, es kommt so frisch auf den Teller, es ist nicht importiert. Es hat natürlich einen ganz anderen Wert und einen ganz anderen Geschmack, das ist ganz klar. Und dann die frischen Gewürze dazu, perfekt. Dann den Schafskäse. Liebe ich sehr. Verschiedene Käsesorten gibt es auch. Also viele so, auch durchaus vegetarische Varianten, die es hier in Deutschland so nicht gibt.
Und die Sache mit dem Ouzo? Das Teamrestaurant Leandros trinkt ihn mit Wasser, damit er sein Aroma besser entfaltet. Und auch nicht zum Essen, sondern extra.
Ouzo wird in der Ouzerie getrunken, mit Vorspeisen. Aber nicht als Aperitif oder so zum Essen, zum Hauptessen. In der Regel nie. Das ist hier so eingeführt worden, um die Gäste in die Lokale zu locken in den 60er, 70er Jahren.
Yamas auf die Vielfalt der griechischen Küche.
Yamas! Was,
Yamas, Yamas? So, wir unterhalten uns hier gerade über das Ausland und haben festgestellt, Griechenland, ja.
Hat viel zu bieten.
Hat viel zu bieten und musst du erst noch entdecken.
Muss ich noch entdecken? War ich noch nie.
Ja, gut. Also und bietet natürlich mehr als Gyros und Co. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Diese großen Salate. Ich meine, wir sind uns nicht ganz sicher gewesen, ob Halloumi auch von Griechenland kommt. Aber glaube irgendwie, ja. Du warst gerade in Barcelona.
Genau.
Hast du dir angeguckt, wie man Ceviche macht?
Ich habe mir da so ziemlich alles angeguckt. Ich war mit einer Freundin da, die auch Köchin ist. Und wir haben wirklich, wir hatten, oh Gott, wir haben so viel gegessen, meine Hose ging am Ende nicht mehr zu. Wir haben wirklich uns da komplett durch Barcelona geschlemmt. Und ich wollte ganz viel Inspiration sammeln. Und ich finde es natürlich toll, dann in so einem kulinarischen Highland, quasi wie Spanien, da wirklich einfach alles mitzunehmen, sich alles ganz genau anzugucken, wie macht die Gastronomie das da vor Ort, was ist gerade der Trend, was wird angeboten und habe alles mitgenommen.
Ja, was ja viele gar nicht wissen, also man denkt ja immer Mallorca, Tapas und so weiter. Die Tapas in Barcelona, in der Gegend, die sind ganz anders.
Ja.
Das ist ganz anders,
ja.
Das ist viel, viel feiner, viel, eine ganz andere Geschichte. Also das ist wirklich, da gibt es sensationelle Geschichten, muss ich wirklich sagen. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall. Wie macht man so, kleiner Tipp, Ceviche?
Leche de tigre, also du brauchst eine richtig schöne Säure, die den Fisch ja so angart. Das wird aus Limetten hergestellt, bisschen Koriander, Paprika, Chili und dann wird das eine ziemlich leckere Angelegenheit. Und natürlich einen guten Fisch, den brauchst du.
Sehr lecker. Mm. Boah, kommt aus Südamerika eigentlich, ne? Richtig. Aber die Spanier, die machen das auch gerne. So, wir gucken uns noch mal kurz an. Schmeckt immer. Sonntag jetzt, 16.30 Uhr. Mal einen kurzen Ausschnitt.
Heute geht es bei uns um vielfältige Aromenküche. Gewürze, Kräuter, ätherische Öle, all das spielt eine immens wichtige Rolle in unserer Küche. Unser erstes Rezept ist heute eine Tagine, ein klassisches marokkanisches Rezept. Es ist im Prinzip vergleichbar mit einem Gulasch, würde ich sagen.
Soll ich eigentlich parallel schon mal was machen? Ich
bin du ganz benebelt gerne schon mal. Schon jetzt schon benebelt von den ganzen Gewürzen. Das ist ein Essrezept 1.
Zucchini, Zitronen, Thymian, Zitrone, alles in einem Teig. Das ist mal was ganz anderes auf der Kuchentafel. Du könntest die Zucchini schon mal schälen und hier auf der groben Seite hobeln.
Und die Schale jetzt, die braucht man dann auch gar nicht wegwerfen. Daraus kann man nämlich einen Salat machen. Also wenn ihr angeben wollt, dann machen wir jetzt dieses Dessert.
Also sah auch sehr lecker aus, muss ich sagen. Nicht ganz so gut wie das hier, ne? Nicht ganz so gut, aber Sonntag 16.30 Uhr sehen Sie dann das ganze Menü auf jeden Fall. Du bist auch so jemand, so deine Philosophie, alles muss verwertet werden, stimmt das?
Ja, alles, was verwertet werden kann, verwerte ich auch. Also ich versuche wirklich so wenig wie möglich wegzuschmeißen, weil ich glaube, dass man aus ganz vielen Sachen trotzdem irgendwie immer noch irgendwas Kleines zaubern kann. Und ich bin doch immer wieder auch über mich selber überrascht, was dann da manchmal so bei rumkommt.
Könnte man nachts bei dir klingeln und du würdest aus dem Kühlschrank einfach irgendwas zaubern können? Ja. Oh, das ist ja beneidenswert. Es gibt übrigens eine Sache, muss ich sagen, es gibt eine Situation, bei der du nicht kochst. Inzwischen kochst du auch bei deinen Eltern. Du darfst gar nicht mehr nicht kochen. Aber wenn Philipp zu Hause ist,
dann koche ich nicht.
Philipp ist dein Freund?
Ja.
So?
Und der kocht auch sehr, sehr gerne. Und deswegen lasse ich ihm zu Hause den Vortritt am Herd. Aber wir kochen auch zusammen.
Man muss ja auch mal ein bisschen Ruhe haben, ne?
Ja, und manchmal ist es auch wirklich schön, wenn ich dann nach Hause komme und er arbeitet von zu Hause. Das heißt, er kann auch dann sich immer ein bisschen so inspirieren lassen. Nach der Arbeit geht er dann einkaufen. Und dann, wenn ich nach Hause komme, dann ist das Essen fertig. Wie schön ist das, oder?
Sensationell. Zora, ich danke dir ganz herzlich, dass du unser Gast warst. Ab Freitag ist jetzt immer Das schmeckt mit Zora Klipp. Und morgen kommt der Mann, der uns beim ESC vertreten wird. Malmö lässt grüßen. Isaac kommt morgen zu uns aufs rote Sofa und wird natürlich seinen Song präsentieren. Freuen wir uns sehr drauf, drücken die Daumen. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr. Ciao.